Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen aus dem Cockpit. Hier spricht der Kapitän Florian Nicolai und neben mir sitzt mein erster Offizier.
Heißt das nicht Co-Pilot?
Ja, aber der Dienstgrad ist der erste Offizier.
Ach so, du kennst dich schon so gut aus.
Good evening, ladies and gentlemen. Here's the co-pilot. What's the time of the doctor? Today we're traveling to the destination.
Danke fürs Einschalten. Nein, das war Mustafa Temuz Olakcoğlu, der hoffentlich nur nicht mit uns abhebt, wenn man so schlecht fliegt, wie man ihn versteht.
Hashtag ready for Strafrecht. Hashtag nur fliegen ist schöner und Hashtag Applaus.
Ganz genau. Fliegst du eigentlich gerne?
Ich mag's schon, weil es dauert halt nicht so lang.
Ja.
Na, vor allem bei sozusagen hier, wobei bei Langstreckenflügen, da schlafe ich dann auch ziemlich lang, dann geht's einigermaßen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich ein Fan bin. Ich mag auch keine Flughäfen, weil das erinnert mich immer an Abschied.
Ich liebe Flughäfen. Und ich liebe das auch dann so ganz in der Früh zu fliegen. Und dann ist man irgendwie schon so gegen 5 oder so dort und sieht, wie dieses Riesensystem Flughafen so ein bisschen erwacht und so. Und also ich liebe es.
Das hat so einen eigenen Charme. Und man kann es auch, glaube ich, romantisieren.
Ja, ich glaube, das tue ich auch.
Wird ja auch ein häufiges Thema auch in Romanen und Erzählungen. Ja, ja. Ne? Da ist schon Flughafen hat schon so sein eigenes Ding.
Ankunft und Abflug und so für Abschied und Freude und so, ne?
Ja, ich verstehe das schon. Also ich kann es nachvollziehen, aber ich spätestens übrigens auch seit Terminal hieß der Film
mit Tom Hanks.
Der lebt ja dann dort, ne? Weil irgendwie wegen diesem Pass irgendwie.
Er lebt dann so im staatenlosen Bereich. Und das beruht übrigens auf wahren Begebenheiten. Es gab jemanden, ich weiß nicht an welchem Flughafen, irgendwo in den USA. Ich glaube in Chicago, aber ich weiß es nicht genau, der da dann auch so zwischen den, als Obdachloser da zwischen den Terminals.
Weil irgendwie ein Krieg losbricht und dann
irgendwie
das Visum nicht irgendwie mehr an. Ja. Gut, aber wenn es immer so heißt, es beruht auf wahren Begebenheiten.
Ja, das ist natürlich dehnbar. Ne? Unser Podcast beruht auch auf wahren Begebenheiten und er vergeht natürlich auch wie im Flug.
Du hast diese Folge vorbereitet, ich sehe schon.
Total, ja klar, total.
Aber man kann wirklich jetzt mal, man könnte auch wieder, Stichwort hier mit unserem typischen Vorgehen, bestimmtes Setting und Flughafen eignet sich auch wirklich gut für interessante, vor allem BT-Fragen, BT2-Fragen.
Ja.
Also da fallen mir schon direkt einige Sachen
ein. Es gibt auch ganz viele Sachen, die wir vielleicht gar nicht abdecken können.
Schlägerei am Flughafen.
Oder auch, ich meine, das ist natürlich eher auch so eine Schmuggelfrage und Washingtoner Artenschutzabkommen, aber auch so, ich nehme gefährliche Tiere mit ins Flugzeug oder so. Also eine Freundin von mir ist früher für die skandinavische Fluglinie SAS als Flugbegleiterin geflogen. Und sie hat
das gesagt, schon für sich gesehen, bisschen SAS.
Ja. Wow, den habe ich nicht kommen sehen. Und sie hat erzählt, dass in ihrer Zeit, das war irgendwann in den 90ern, jemand auf sie zugekommen ist und gesagt hat, Entschuldigung, meine Schlange ist entwichen, es ist ausgebüxt. Und dann hat sie gesagt, bitte nochmal, come again. Und dann hat er gesagt, ja, meine Schlange ist ausgebüxt und hat ihr dann erzählt, dass er eine Schlange mit ins Handgepäck genommen hat, weil das wäre alle mit Tierarzt und allem möglichen zu aufwendig gewesen und den Genehmigungen. Und die ist dann irgendwie ausgebüxt und dann war also deine Schlange im Flugzeug. Stell dir vor, du versuchst dann ohne Panik zu generieren, diese Schlange zu finden. Und sie hat dann erzählt, dass sie die Schlange gesucht haben. Und irgendwo grinste sie dann von Weitem schon jemand an. Und als sie da war, hat er dann gesagt, die Schlange ist tot. Und dann hat man nur noch gesehen, dass die Schlange unter seinem Fuß sozusagen war. Also die ist an ihm lang und er hat dann einfach drauf,
Ich wusste übrigens nicht, dass der Film, ich weiß nicht, ob du den kennst,
on a plane.
Next on a plane auf einer Wahrheit.
Der ist dadurch natürlich inspiriert worden. Genau. So, jetzt.
Aber das waren jetzt schon die Exoten. Ja. Vielleicht kann man Klausur, nähere Fallkonstellationen bilden. Ich musste jetzt hier wieder direkt an das an unser Gepäck denken.
Ja, wenn man, also als Sparfuchs.
Ne? Ja, genau. Wenn man dann anfängt, hier beim Check-in den Koffer so leicht mit dem Fuß anhebt. Mm. Weil es ist ja tatsächlich so, dass die da sehr, sehr streng sind. Die gucken da wirklich drauf. Ich bekomme dann immer, wenn ich in der Schlange stehe, direkt Anfragen, haben Sie noch genug Platz, beziehungsweise haben Sie noch ein bisschen
Kommt natürlich auch auf die Airline über. An, ne? Aber ja.
Tatsächlich. Und dann überprüfen die das. Und da kann es ja mal wirklich zweckmäßig oder zumindest kriminell
sein. Weil es auch gefährlich sein kann, wenn der Vordermann sagt, ich habe hier noch so ein 3-Kilo-Päckchen relativ kompakt verpackt. Wollen Sie das vielleicht in Ihren Koffer nehmen?
Dann sind wir wieder bei der Abgrenzung von Dolus Eventualis.
Oh ja.
Bewusster Fahrlässigkeit. Das klingt auch. Den Drogenschmuggel angeht.
Genau.
Aber ja, nee, bleiben wir mal wirklich bei der Konstellation. Ich heb den Fuß sozusagen oder ich meine, leicht draufdrücken wäre blöd.
Das wäre ungünstig, aber wenn man so den Koffer leicht so anhebt genau. Und dann zeigt er eben nur so 18 Kilo und vielleicht nicht
22,
23, genau. Ja.
Und dann bin ich sozusagen da muss ich es nicht nochmal extra anmelden und habe nicht Zusatzkosten. So also die Kofferwaage wirft sozusagen ein falsches Ergebnis aus. Was ist das? Jetzt kann man wieder sagen, es ist lächerlich, dass man sich über sowas Gedanken macht, aber das ist ja häufig so, dass wir im Strafrecht ganz, ganz komische Konstellationen machen.
Genau.
Und wir denken dann trotzdem drüber nach, ob das eben ein Betrug oder ein Diebstahl sein kann.
Naja, so ein Diebstahl wird es nicht sein, weil was klaut man? Aber vielleicht ist es ein Betrug, was nimmt man weg, ne? Aber was vielleicht könnte es ein Betrug sein? Dafür müsste ich ja dann die Person, die da am Schalter sitzt, irgendwie täuschen.
Mhm.
Und naja, also man könnte natürlich sagen...
Täuschung ist erstmal die bewusste Einwirkung auf das
falsche Vorstellungen wecken, jetzt mal platt gesagt. Aber ich wirke da ja irgendwie... Also klar, ich hebe den Koffer an, aber ich sage nichts und ich erkläre konkludent, dass ich gerade den Koffer nicht anhebe, wenn ich ihn da drauf lege. Ich würde sagen, nein.
Betrug ist ein Kommunikationsdelikt.
Ja.
Und erstmal grundsätzlich sollte man so von der explizit oder ausdrücklichen Täuschung ausgehen. Und wenn hier erstmal überhaupt nichts gesagt wird, außer dass man eben gerade eincheckt, das sind ja die hauptsächlichen Erklärungen dort. Und das, was praktisch hier Gegenstand der Erklärung ist, das wird ja gerade durch diesen Mechanismus überprüft. Das
Exakt.
Muss nicht erklärt werden.
Exakt.
Und aus diesem Grund würde ich sagen, auch bei einer normativen Bezahlung oder normativen Umrahmung der Erklärung ist das gerade nicht Gegenstand des Miterklärten. Und dementsprechend hätten wir schon Schwierigkeiten, hier eine Täuschung anzunehmen, sodass wir da wohl raus wären.
Ja, aber dann könnte man ja sagen, Moment mal, die liest ja dann das Gewicht an einem kleinen Bildschirm ab. Das ist doch bestimmt ein Computerbetrug.
Mhm.
Aber dann müsste dieser Wiegevorgang sozusagen eine Datenverarbeitung sein. Und ich würde mal sagen, vielleicht, wenn die Waage nicht nur selber eine Anzeige hat, sondern das Ganze dann auch in das System eingeloggt wird, weil klar, es wird ja registriert, man muss sich mal das angucken, wenn man mal diesen Baggage Receipt kriegt, da steht dann auch drauf, 18,6 Kilo oder so, klar wird das eingespeist, aber auf diese Datenverarbeitung nimmt man keinen Einfluss. Man nimmt Einfluss auf den mechanischen Wirkmechanismus, Auflagefläche und Messung.
Und im Anschluss wird dann sozusagen infolge einer Datenbearbeitung das in diesem Moment dann auch richtige Ergebnis ausgegeben, auf das man keinen Einfluss nimmt. Das ist auch eine sonstige, ich meine, die übrigen Alternativen kommen ohnehin nicht in Betracht. Wir haben ja keine unrichtige Gestaltung des Programms und auch keine Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten. Also eine unbefugte Einwirkung auf den Ablauf dann eben auch nicht. Ich musste spontan, aber das lag daran, dass ich da so ein bisschen vorgeschädigt bin. Erinnerst du dich noch an meinen Fall aus dem Supermarkt mit der Wurstfachverkäuferin?
Die dann den Finger so drauf drückt.
Genau, bei der Gelbwurst.
Ja, und dann ist aber nämlich auch die Frage, erklärt sie denn konkludent mit, dass da nur die Gelbwurst drauf ist und nicht ihr Finger?
Ne? Ja, ich meine, das ist dann, sag ich mal, dass sie dann nicht unmittelbar den Betrug begeht, oder er, der dann den Finger praktisch da drauf drückt, ist klar. Aber dort steht hier noch die weitere Frage, ob es vielleicht ein 268, also der Fälschung, die Fälschung...
Technische Aufzeichnungen.
Ja. Da müsste man sagen, selbst wenn wir eben davon ausgehen, dass dieser Waagevorgang unter dem Begriff der technischen Auszeichnung fallen würde, dass wir auch hier wieder eine bloße Input-Manipulation haben.
Genau.
Das heißt... Das, was rauskommt als Urkunde oder als Urkundenanalogon, das ist ja dann trotzdem echt.
Ja. Also gemessen am Telos der Urkundendelikte ist klar, dass das natürlich kein
Das ist wie so eine Art schriftliche Lüge,
exakt.
So parallel dazu.
Genau.
Das heißt, Gepäckbetrug ist doch kein Betrug.
Aber anders vielleicht beim Handgepäck, oder? Mhm. Gerade wenn man vorher noch mal so drauf hingewiesen wird, gucken Sie mal, hier ist so ein Gerät, da können Sie mal wiegen und hier ist so ein, also eine Waage, könnte man sagen. Und hier ist so ein Ding, so ein Gestell, wo man den Koffer mal reinschiebt und guckt, ob der reinpasst. Mhm. Und wenn das vielleicht direkt am Gate ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass man miterklärt, wenn man reingeht, Achtung, mein Koffer entspricht diesen Maßen.
Ne? Ja, weil jetzt ja genau dieses Argument, das wir vorhin hatten zur konkludenten Täuschung, nämlich dass das ja durch die Person überprüft wird, wegfällt. Das Richtig. Heißt, jetzt muss praktisch mein Gegenüber, also der Erklärungsempfänger, wenn es nochmal überprüft wird, allerdings nur.
Genau, natürlich.
Ja, wenn wir nochmal eine Kommunikation haben, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir entweder so eine Art Aufklärungspflicht aus Vertrag vielleicht konzipieren könnten, wird aber schwierig, weil gerade beim Vertragsverhältnis oder unmittelbar aus Vertrag Garantenstellungen zu konzipieren schwierig ist. Aber vielleicht könnte man eben noch eher zumindest über eine konkludente Täuschung nachdenken.
Zumindest vielleicht, wenn man vorher tatsächlich die Kofferwaage dort benutzt.
Genau.
Das dann herunternimmt und dann schnurstracks vorbeigeht, so von wegen, hat ja alles gepasst.
Genau, ne? Also so ist alles in Ordnung, sachgedankliches Mitbewusstsein. Ich
weiß natürlich nicht, da gibt es ja auch so Konstellationen, dass man dann 12 Jacken übereinander anzieht. Also ich meine, gut.
Also wie gesagt, ich glaube, wir bräuchten wirklich tatsächlich so einen unmittelbaren Kontrollmechanismus, wo dann praktisch sich das so ein bisschen ergibt aus dem Gebaren.
Ja,
ne?
Ja.
Hier wird Bezug genommen auf diesen Kontrollmechanismus und hier ist auch alles in Ordnung gewesen dann vielleicht. Aber in vielen Konstellationen ist es wohl dann so, dass man entweder dann dem Passagier vertraut, ne? Und dann ist es halt ein unberechtigtes Vertrauen oder ein missbrauchtes Vertrauen, aber kein strafbares Handeln oder ist es eben gegebenenfalls der konkludente
Tod. Und auch hier spielt natürlich die in Anführungsstrichen Opferperspektive wieder eine Rolle, weil die ein oder andere Airline wahrscheinlich großzügiger mit Handgepäcksüberschreitungen umgeht als die andere. Und wenn natürlich die einen sagen, naja, komm, auf die 2 Kilo kommt's mir nicht an, dann spielt das ja sowieso keine Rolle am Schluss.
Und man müsste natürlich auch noch, aber das nur nebenbei, die weiteren Schritte gehen. Also selbst wenn wir jetzt sagen, wir haben eine konkludente Täuschung, dann müsste man nochmal hier Irrtum, okay, geschenkt, aber Vermögensverfügung und Vermögensschaden. Aber das, wie gesagt, ich bin da etwas kritisch, vor allem im Hinblick auf die tatsächlichen Gegebenheiten. Aber es ist eher vorstellbar, auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir.
Naja gut, also Check-in-Gepäck erstmal weg. Jetzt müssen wir langsam durch die Sicherheitskontrolle. Ich weiß nicht, wie du da bist. Ich bin da jemand...
ich habe immer Angst.
Ich genieße... Ja, ich...
Schau, bist du das? Deswegen weißt du, warum ich fliegen nicht mag und du liebst es.
Aber kommst
mit positiven Vibes dahin.
Ja,
ich mach die direkt kaputt.
Nein, ich komme... Also ich bin dann so, ich will dann auch schnell durch die Sicherheitskontrolle und dann auch diesen Transitbereich sind wir dann da. Das ist dann... Da geht man durch diese Geschäfte und ich kaufe da dann gern auch mal irgendwie sowas, weil ich denke mir immer, ich bin ja im Urlaub. Ich kann mir ja was Schönes kaufen.
Und du denkst dir, ich habe jetzt auch keine Verpflichtungen. Ich bin duty-free.
Wow. Wow. Ja, aber auf dem Weg dorthin denke ich mir manchmal schon, boah, und jetzt stehen hier alle an und und es dauert so lang. Und hin und wieder, meistens ist es ja für die Business-Class-Reisenden oder teilweise werden diese Dinger ja auch einzeln verkauft, gibt es da diese Fast-Lane oder Fast-Track. Und also eine ganz wichtige Geschichte, ich hatte vor einiger Zeit, bin ich tatsächlich mal Business-Class geflogen, weil ich da sehr, sehr viel Gepäck dabei hatte und bin ab Nürnberg geflogen bin ich da zu diesem Schalter hin, wo man, da muss man ja da immer dann auch sein Ticket zeigen, weil sonst darf man nicht in diesen Bereich. Und dann sagte der,
man muss mal die Komfortzone wieder
verlassen. Und dann sagte der, wir haben zwar Schildbücher Fastlane, aber wir haben keine Fastlane. Und ich sagte, ja, okay, es ist ja sowieso nichts los. Es war dann unterm Strich kein Problem.
Und du bist jetzt darauf hinaus, man ist jemand, der keine Berechtigung auf die Fastlane
hat. Aber geht dann einfach dahin, weil man sagt, warum soll ich hier warten? Da habe ich jetzt keine Lust drauf.
Und das ist bestimmt nicht irgendwie, das ist jetzt einfach nur konstruiert, dieser Fall. Das ist nicht
wirklich theoretisch kommt man da, also theoretisch dürfte man da nicht reinkommen, weil man ja immer sein Ticket scannen muss. Und der sagt ja dann, nee, halt, du musst da zum Normalen. Aber es gibt
ich
ja manchmal...
Ich weiß gar nicht, also... vielleicht ist es jetzt irgendwie, vielleicht, jetzt muss ich mich vielleicht auch outen, aber ich habe gehört, dass es bei Ryanair beispielsweise nicht so ist.
Also machst du so am Gate?
Und ah, ja, ja, das ist ja eine andere Fastlane. Das ist ja dann die Boarding Fastlane.
Genau, aber bei der Sicherheitskontrolle, da gibt es natürlich so, da wird dann nochmal gescannt, ob man da und da rein darf.
Okay.
Aber wenn man da dann zum Beispiel über dieses Gatter einfach drüber springt, naja, vielleicht dann begibt man sich ohnehin, ohne dass man darf, in diesen Sicherheitsbereich, ne? Aber wenn man da dann drüber, also nehmen wir mal an, man täuscht über seine Berechtigung, die Fastlane zu nutzen. Und nehmen wir da mal deinen Fall, deinen Ryanair-Fall.
Ja.
Weil da wird es einem gelingen, oder eher gelingen als in dem Sicherheitsbereich.
Genau, und man kann es auch gut vermögensrechtlich abschieben,
genau,
weil man das irgendwie bei diesen Fluggesellschaften auch zubuchen kann.
Genau, also und wenn du diese Lane auch selber zubuchen kannst, genau, dann ist das natürlich bezifferbar.
Genau, da hast du irgendwie so 6 Euro plus oder so und dann kannst du praktisch...
Und wie war das dann, als du dann da in die falsche Lane gegangen bist?
Unabsichtlich.
Ja.
Ne? Mhm. Natürlich, deswegen auch kein Vorsatz. Nee, aber mal, wenn wir diese Situation hätten, ich meine, das wird ja nicht wirklich dann kontrolliert. Also man hat dann dazu dieses Fast Lanes und die normale Lane und Menschen halten sich halt dran oder sie halten sich nicht daran. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Da sind zwar dann Leute, die dort stehen von der Fluggesellschaft, aber wirklich kontrolliert wird das nicht. Also nicht zu diesem Zweck jedenfalls.
Was bringt denn die Ryanair Fastlane, weil man keinen sicheren Sitzplatz hat? Also man hat einen, aber keinen gebuchten Sitzplatz. Oder was bringt es einem dann, früher im Flugzeug zu sein? Also ich verstehe das immer nicht. Weil man hat ja seinen Platz.
Ist das nicht allgemein für die Fastlane?
Naja, die Fast, also es geht halt eher um die Wartezeit,
okay,
aber beim Flugzeug ist es ja, es geht ja erst weiter, wenn alle, ne, also beim Check-in hat es ja was damit zu tun, wie viele Leute habe ich vor mir und so, aber
manche sind halt dann direkt davon genervt und wollen schon mal im Flugzeug sitzen, auf die Schnelle und wollen sich nicht zu lang, wollen nicht zu lang anstehen.
Was ich viel schlimmer finde, ist ja, wenn alle immer schon aufstehen, obwohl man noch, weil dann, also die stehen dann da und denkt ihr, ihr seid jetzt schneller am Gate.
Ist ja das, was einen auch wirklich, das ist ja auch etwas, was einen nervt, aber genau, vielleicht, und das könnte man dann damit praktisch umgehen.
Möglicherweise.
Das Wort. Und aber wir können gleich an dieser Stelle auch wieder festhalten, also wenn das nicht kontrolliert wird, dann haben wir ganz sicher wieder keinen Betrug. Wir werden das, dann ist es auch nicht wirklich vom Vorsatz umfasst, weil ich wieder keine Täuschungsabsicht habe, weil ich keine Kommunikation habe. Ja, genau. Und wenn ich die Fastlane benutze und das irgendwie da irgendwie ein, wie du es gesagt hast, ein Drehkreuz oder sonst irgendwas überspringen müsste, dann sehe ich das Problem im Hinblick auf diese Auffangtatbestände. Wieder haben wir keinen Computerbetrug, weil wir hier nichts eingeben, rein gar nichts machen. Und im Hinblick auf 265a, da haben wir nicht so eines dieser Alternativen, die dort einstiegig werden. Also auch kein Erschleichen von Leistungen. Das heißt, 6 Euro gespart.
Jetzt denken wir mal, dass wir beim Reingehen in diesen Sicherheitsbereich, dass wir da während der Kontrolle irgendwas dabei haben. Ne? Also, weil man was mit... Es muss ja jetzt gar nicht sein, dass man vorhat, etwas Böses zu tun, sondern man nimmt vielleicht einfach was mit, weil man sagt, das habe ich gerne dabei. Zum Beispiel mehr Flüssigkeit als erlaubt. Vielleicht ein Taschenmesser, vielleicht ein Korkenzieher, vielleicht irgendwelche gefährlichen Gegenstände. Jetzt könnte man sich überlegen, wenn ich das damit reinschmuggle, obwohl ich das nicht darf, weil ich nicht richtig kontrolliert werde, ob ich mich dann vielleicht strafbar mache. Ich würde sagen, beim Vermögensdelikten sehen wir da nichts, weil wo ist der Vermögensvorteil? Zumindest selbst wenn wir sagen, wir nehmen jetzt ein Wasser mit rein, damit wir drin keins kaufen müssen, würde die Stoffgleichheit fehlen, also weil das nicht die Kehrseite dessen ist. Aber es gibt ja den Paragraphen 315a, den gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr, Schienenverkehr, Luftverkehr.
An den habe ich jetzt nicht gedacht, aber...
Und da könnte man ja sagen, das ist ein gefährlicher Eingriff, wenn ich da Dinge in den Sicherheitsbereich schmuggle, weil ich ja dann möglicherweise gegen bestimmte Regeln verstoße, gegen Rechtsvorschriften, die eben diesen Luftverkehr sichern sollen. Und klar gibt es diese Rechtsvorschrift, die sagt, es dürfen keine Messer, es dürfen keine Schusswaffen mit im Handgepäck transportiert werden und mit in diesen Sicherheitsbereich.
Und diese Rechtsvorschriften... Da reichen aber nicht irgendwie so die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fluggesellschaft.
Ich würde sagen, dass die nicht ausreichen, weil zumindest, wenn wir sagen, wir gehen in diesen Sicherheitsbereich rein. Ne? Mhm. Das kann an Bord vielleicht nochmal was anderes sein, aber generell werden wir vorher schon ein Problem haben. Also wenn wir von 315a Absatz 1 Nummer 2, der sagt ja erstmal Führer eines solchen Fahrzeugs oder sonst für die Sicherheit Verantwortlichen durch grob pflichtwidriges Verhalten gegen Rechtsvorschriften zur Sicherung des Luftverkehrs. Das heißt, der private Fluggast ist ja im besten Fall nicht mehr der Führer dieses Flugzeugs und er ist auch nicht jemand, der für die Sicherheit besonders verantwortlich ist. Okay. Aber bei Mitarbeitern könnte das anders sein. Also zum Beispiel auch die Flugbegleiterin oder der Flugbegleiter, der da irgendwas Verbotenes mitnimmt, der ist seiner Stellung nach und den ihm übertragenen Rechten und Pflichten für den reibungslosen Ablauf der Verkehrsvorgänge verantwortlich und der ist gerade zur Einhaltung und Überwachung dieser Sicherheitsvorschriften, das ist gerade seine Aufgabe. Und das wird relativ weit ausgelegt und das bedeutet, dass da eigentlich alle Besatzungsmitglieder, aber auch Leute, die irgendwo am Vorfeld arbeiten, Wartungspersonal und so weiter, da drunter fallen. Aber bei der Tathandlung geht es eher darum, bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, Sicherheitsmaßnahmen zu unterlassen. Also Wartungskontrollen, Wartungsarbeiten, Sicherheitschecks am Flugzeug, dass die Lande- und Startbahnen frei von irgendwelchen Gegenständen sind. Solche Sachen fallen da drunter.
Also wenn ich jetzt beispielsweise, um das mal jetzt festzuhalten, wenn ich Alkohol on board schmuggel, weil ich sage, dass sozusagen oft im Flugzeug ist mir zu teuer, das ist zumindest nicht strafbar.
Nein, das ist nicht strafbar. Du kannst gerne Alkohol mit an Bord nehmen. Und das generell, man sagt ja auch, ich weiß nicht, ob man das immer noch so sagt, aber bis vor einigen Jahren gab es ja auch dieses Klischee, dass viele Piloten alkoholabhängig sind. Ich glaube, das ist auch tatsächlich irgendwie so ein Problem und da entwickeln sich ja so, weißt du, warum die Jack Daniels Flasche eckig ist? Mhm. Damit sie beim Take-Off nicht aus dem Cockpit rollt.
Ernsthaft?
Nein, natürlich, das ist ein dämlicher Witz, weil es eben dieses Klischee gibt.
Ich habe dir jetzt deswegen geglaubt, weil meine spontane Assoziation...
Dass man die dann im Cockpit hinlegt und sagt, Moment, wir starten kurz und dann setzen wir wieder an, oder?
Nein, aber ich musste deswegen dann spontan denken, weil es gab mal einen Film mit Denzel Washington, ist gar nicht so alt, der hieß Flight.
Aha.
Und das basiert auch wieder auf einer wahren Geschichte. Ja. Wir hatten es am Anfang mit der wahren Geschichte, oder? Geht es irgendwie um einen Flug, um ein sehr, sehr waghalsiges Rettungsmanöver durch diesen Piloten und der ist Alkoholiker und der hat wohl vorher getrunken und rettet aber dann praktisch durch seine Aktion oder bewahrt praktisch alle vor einer Riesenkatastrophe, aber im Nachhinein wird ihm dann trotzdem, als dann rauskommt, dass er wohl zu diesem Zeitpunkt einen bestimmten Promillegehalt hatte, du wirst bestimmt gleich sagen, wie viel es da braucht, um sich strafbar zu machen, wird ihm dann eben dieser Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung, es sind wohl auch einzelne Personen auch ums Leben gekommen im Originalfall. Und da wurde ihm auch der Vorwurf eben einer fahrlässigen Tötung gemacht. Und da musste ich spontan tatsächlich an diese Konstellation Risikoerhöhung / Pflichtwidrigkeitszusammenhang bei 222 StGB denken. Ist ja auch ein beliebtes Problem, wenn es so um die Frage geht, hat sich wirklich die Alkoholisierung ausgewirkt? Ja, nein, müssen wir an dieser Stelle nicht vertiefen.
Oder hatte er, wenn er Alkoholiker war, vielleicht sogar das ruhigere Händchen, weil er den gewissen Pegel hatte? Ne?
Genau. Ja. Oder müssen wir nicht per se sagen, nee, in dem Moment, indem du ja alkoholisiert am Straßenverkehr oder am Flugverkehr teilnimmst, handelst du immer sorgfaltspflichtwidrig. Ja, also interessante Frage.
Das ist wirklich interessant. Es gab irgendwie dieses Klischee hielt sich immer, dass viele viele Piloten irgendwie viel Alkohol trinken. Aber ich glaube, man darf sich da auch nicht davon täuschen lassen, dass es, keine Ahnung, einmal im Jahr vielleicht eine Pressemitteilung gibt, dass irgendwo jemand festgenommen wurde, weil wie viele Leute fahren alkoholisiert. Also das ist einfach wahrscheinlich genauso verbreitet wie woanders auch. Aber wenn man betrunken fliegt, da sind die Grenzen natürlich, das ist ja auch gut, so ein bisschen niedriger als im Auto. Ne? Denn der 315a, der stellt eben in der Nummer 1 unter Strafe, wenn man nicht mehr in der Lage ist, das Luftfahrzeug sicher zu führen. Und zwar unter anderem aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschenden Mittel. Und da sind die Promillegrenzen aber ein bisschen andere. Es gibt keine so ganz...
Aber auch wieder als Vorsatz-Vorsatz-Kombination.
Richtig,
also
genau.
Ähnlich wie das Pendant zu 315c.
Richtig.
Weil ich habe gerade gesehen...
Es gibt noch die fahrlässige Kombination, also die in Absatz 3.
Genau, und vor allem... Die normale Trunkenheit im Verkehr als abstraktes Gefährdungsdelikt, darauf bezieht sich aber auch der 316, oder?
Also das heißt. da ja der 316 Bezug nimmt auf WM Verkehr und dann 315 bis 315E, fällt natürlich auch der 315A darunter, also sprich auch der Luftverkehr und damit auch das Luftfahrzeug sozusagen. Und die Grenzen sind da ein bisschen niedriger. Die sind für die relative Fluguntüchtigkeit 0,2 Promille und eine absolute Grenze von 0,5 Promille, also absolute Fluguntüchtigkeit. Das ist ja eher
wieder eine kriminalpolitische Festlegung, weil es, Entschuldigung, dass ich dich hier...
Nein, absolut, aber, hast du absolut recht.
Dass man eben sagt, weil letztlich, ob jemand fahr- oder fluguntüchtig ist, ich würde ja meinen, natürlich sind das andere oder unterschiedliche Fahrzeuge, aber wird sich das so stark... Glaubst du, auswirken? Oder
naja,
würde man ja sagen, man braucht noch mehr schnellere Reaktionsmöglichkeiten?
Ja, ich glaube, man braucht fein Gefühl und das Risiko ist wahrscheinlich ein ganz anderes, weil ich würde mal sagen, ein alkoholbedingter Fahrausfall muss nicht immer in einer Katastrophe enden, aber ein alkoholbedingter Flugausfall sozusagen, der führt natürlich dann, was weiß ich, zum Strömungsabriss und zum Absturz des Flugzeugs oder so. Natürlich ist es so, dass die ganzen großen Airlines, die werden alle 0,0 festgesetzt haben. Ne? Und ich denke mir auch, also relative Fahruntüchtigkeit, es ist ja eigentlich Fluguntüchtigkeit ist ja eigentlich zu spät, wenn alkoholbedingte Ausfälle zu spüren sind. Ne? Also genau, aber das wären eben die Grenzen. Und das gilt ja eben, wir haben da jetzt immer große Airlines und Urlaubsflieger vielleicht im Kopf, aber es gibt natürlich auch die privaten Flieger, ne? Und man trinkt irgendwo ein Bierchen und steigt dann in sein Privatflugzeug zurück nach Sylt. Da muss man dann natürlich gucken, dass man da dann noch flugfähig ist. Ne?
Aber jetzt weiß ich, warum man die nicht so gut versteht, weil vielleicht...
vielleicht die Zunge schon etwas schwer.
Ja. Gut. Ja, aber jetzt haben wir Fahren, Trunkenheitsfahrt.
Ja.
Jetzt würde mich noch das Fahren ohne Fahrerlaubnis, also das Pendant sozusagen zu 21 StVG.
Das Fliegen ohne Flugschein, ne? Ja. Ja, das gibt es schon, wenn man halt überhaupt keinen Flugschein hat oder nicht den richtigen.
Kann man dann so ein Ding starten? Vielleicht, wenn man es
vielleicht, halt wenn man es gelernt hat. Also ich meine, das gibt ja ganz, also man bringt sich das vielleicht bei und hat aber nie diese Lizenz gemacht oder hat sie vielleicht verloren. Man hat sie gehabt und hat sie verloren. Mhm. Entweder generell den Flugschein oder eben diese Airline Transport Pilot License, also die Verkehrspilotenlizenz. Die, wenn man ohne die jeweilige Lizenz, die man benötigt, fliegt, dann ist es strafbar nach § 60 des Luftverkehrsgesetzes. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass alles gut ist. Also der Pilot hat seine Lizenz und er hat auch nichts getrunken. Wir sitzen also ganz gemütlich
auch
da.
Auch kein Koks.
Auch konsumiert. Das nicht, bestenfalls.
Ja. Übrigens, weil wir es vorhin mit dem Schmuggeln hatten, also das bleibt natürlich. Wir haben ganz viele unterschiedliche Waren, deren Transport bzw. Einfuhr, Ausfuhr etc.
Die nicht streng
duty-free sind.
Genau. Ne?
Ja. Was bleibt? Wir sitzen jetzt im Flieger. Wir
stellen uns ein gutes Getränk vielleicht.
Zum Beispiel ein Rotwein.
Zum Beispiel einen guten Rotwein.
Aber mal ernst, kannst du im Flugzeug trinken?
Ich kann das nicht. Also trinken jetzt nicht im Sinne von flaschenweise, aber ich finde, das passt auch zu diesem, also ich zelebriere das ja immer so ein bisschen und ich finde, da passt das dann gut, dass so ein Gläschen, jetzt nicht, wenn ich morgens um 7 fliege.
So, wenn du in der Business Class sitzt.
In der Business Class.
Ich klopf dann an.
Ich möchte den, aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich nur Business Class fliege.
Also, es gibt so einen typischen Komiker, der sagt, die sitzen ja zuerst direkt hintereinander und dann unterhält man sich noch.
Und dann machen die den
Vorwurf. Das ist doch total schlimm. Also ganz komisches Gefühl muss das sein. Also ich habe, Gott sei Dank, habe ich das noch nicht erleben müssen, dass ich da mitten in der Unterhaltung so mit dem Typen in der Business Class mache. Geht's also, man schaut noch so kurz noch rüber.
Aber so ein, egal wo man sitzt, so ein Gläschen Rotwein im Flugzeug, so wenn man dann abends ist, oder ein Tomatensaft. Ich darf das sagen, weil ich trinke Tomatensaft auch außerhalb von Flugzeugen. Ansonsten ist das immer so ein bisschen affektiert, ne? Weil ich trinke Tomatensaft so oder so ganz gerne. Also
ich mag eher, also wenn es um so Gemüsesaft geht, trinke ich eigentlich nur Karottensaft.
Echt, ja?
Ja, also Sellerie.
Ah, Selleriesaft, ja. Ne.
Wir driften ab.
Naja, jedenfalls sitzt man jetzt so da und dann gibt's ja immer so Leute, die eigentlich auch, sie können es ja kaum abwarten, die werden dann so unruhig, die würden sich am liebsten eine anzünden, ne?
Ach so, ich dachte, du kommst jetzt mit den nervigen Babys.
Ach so, ja, gut, aber da kommt man strafrechtlich nicht weiter. Hör auf zu schreien, sonst kommst du ins Gefängnis, ne?
Gut, nein, okay, da will jemand sich eine anzünden.
Genau, und dann ist natürlich die Frage...
Das Licht.
Ja, ja, genau. Achtung, das ist ein Nichtraucherflug, ne?
Ja.
Und das ist interessant, weil die sagen nämlich immer, am Anfang... Dass es Nichtraucherflüge sind und dass es gesetzlich verboten ist zu rauchen.
Man ist gesetzlich verpflichtet.
Oder nicht wie? Zu rauchen.
Nicht zu
rauchen. Genau, es ist okay. Verboten. Und das ist ganz interessant, weil nämlich, dann habe ich mir überlegt mal, also tatsächlich, als ich letztens geflogen bin, nicht, dass ich eine rauchen wollte, sondern ich habe mir gedacht, wo könnte das denn eigentlich geregelt sein? Dann habe ich irgendwie so an so Luftverkehrsgesetze und sowas gedacht. Aber es ist viel einfacher, es ist ganz logisch. Es ist im Bundesnichtraucherschutzgesetz geregelt. Wow. Denn Bundesnichtraucherschutzgesetz spricht von Verkehrsmitteln, in denen nicht geraucht werden darf. Und dazu zählen eben auch öffentliche Verkehrsmittel, eben im Sinne von Flugzeugen, Verkehrsflugzeugen, mit denen man irgendwo hinfliegt. Und da gibt es dann auch eine Bußgeldvorschrift. Und auch jetzt, Achtung, auch wenn das nur eine Bußgeldvorschrift ist und wir da keine Straftat begehen, kann dieser Flug, wenn man sich da einfach einer anzündet, echt unangenehm werden. Denn es gibt das Tokyota-Abkommen. Und ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, das zu erzählen, weil das ist wirklich interessant.
Da hast du geforscht, ne?
Ja, da habe ich ein bisschen geforscht. Das Tokyota-Abkommen gibt dem Kommandanten des Flugzeuges, dem Pilot in Command, und das ist eben meistens der Kapitän.
Es ist eigentlich immer der Kapitän.
Deswegen habe ich das vorhin so gesagt. Es kann aber auch mal sein, dass es zwei Kapitäne diesen Flug durchführen. Dann ist aber trotzdem eben einer der Pilot in Command. Und der hat durch das Tokyota-Abkommen, das regelt generell so ein bisschen strafrechtliche Sachen im Flugverkehr.
Heißt das Tokyota?
Das heißt Tokyota-Abkommen.
Also nicht Tokioa.
Nein, Tokyota.
Ja, okay. Nein,
das heißt Tokyota-Abkommen. Und der Kommandant des Flugzeuges, der hat da bestimmte Befugnisse. Der darf zum Beispiel nicht nur, wenn Straftaten passiert sind, sondern auch andere Handlungen, die Sicherheit und die Ordnung an Bord gefährden, darf der Leute festhalten und auch fixieren. Und er darf auch anderen Fluggästen die Befugnis geben, da mitzuhelfen. Die müssen nicht, aber die können, wenn sie wollen, wenn er ihnen die Befugnis gibt. Und dann sitzt man halt mit irgendwelchen Kabelbindern gefesselt in der letzten Reihe, schreit da rum wie so eine Karen in so einem Instagram- oder TikTok-Video und alle filmen einen, weil man sich daneben benommen hat. Das ist natürlich auch unangenehm, ne? Aber interessant, dass der Kapitän das darf.
Gerade einzuordnen, also falls du dich fragst, warum ich gerade so nachdenklich
bin. Also es passiert auch bei Leuten, die heimlich die Fastlane benutzen.
Nee. Ich weiß tatsächlich, bei eher einer normtheoretischen Einordnung ist das dann irgendwie Völkersicherheitsrecht oder, weil es ja letztlich Eingriffsbefugnisse in wieder Freiheitssphären und wie ordnet man das?
Ich denke mal, dass dann die Staaten da jeweils die Befugnis abgeben. Man hat ja nun meistens keine Polizei oben an Bord. Es gibt natürlich diese Air Marshals, die da von den in den USA eingesetzt werden, ne, und auf Flügen unter US-Flagge. Ja. Aber bei uns gibt's ja sowas. Also ich glaube, dass es mal eine Zeit lang auch so BKA-Beamte gab, die da irgendwie. Ich glaube, das gibt's nicht. Also bin ich jetzt kein Experte drin.
Deswegen war aber, ich jetzt gerade so, ne?
Erstmal. Aber bei einer Schlägerei an Bord wird man vom Kapitän vorläufig festgenommen, untechnisch gesprochen. Aber generell ist es ja spannend, welches Recht da an Bord eigentlich gilt, ne? Also
unter welcher Flagge?
Ja, man dann das Flag Right. aber das ist natürlich nicht nur im Artikel 3 des Tokyota-Abkommens geregelt, sondern nein, was man natürlich wirklich, also das sollte man wissen, Grundwissen, AT, Paragraph 4 StGB.
Ja,
der natürlich sagt, dass auf Luftfahrzeugen und auch bei Schiffen, dass da das Recht gilt, wenn die unter deutscher Flagge fahren oder fliegen, dann gilt deutsches Strafrecht.
Und das ist insofern auch spannend, weil wir ja eine Fallgruppe ja so ein bisschen jetzt hier zurückgedrängt haben, die man aber auch in der Klausur gut verbauen kann, diese Geschichten mit den Freiheitsberaubungen. Oder wenn jemand beispielsweise sich weigert, umgekehrt das Flugzeug zu verlassen, ne, und es irgendwie zu einem Disput gekommen ist und man jetzt dann versucht, die Person festzunehmen und irgendwie aus dem Flugzeug zu entfernen, damit das Flugzeug starten kann. Wie war das dann mit der Freiheitsberaubung und der Nötigung und so weiter? Und wenn dann diese Fragen gestellt würden, dann könnte man vielleicht noch eben sozusagen vielleicht so als Zusatzfrage oder so nach der Schuld bei den Strafverfolgungsvoraussetzungen, dass man so deutsches Strafrecht müsste hier überhaupt anwendbar sein, dass man da vielleicht ein Wörtchen verliert, Paragraph 4 oder eben zum Strafanwendungsrecht im Allgemeinen. Tja, also wir sind ja jetzt eh wieder gelandet.
Genau.
Und war wirklich wieder eine spaßige Folge, auch wenn das wirklich viele exotische Konstellationen jetzt waren. Man merkt so bestimmte Dinge, auch jetzt im Kontext der BT-Delikte, also vor allem der Vermögensdelikte, kehren immer wieder.
Ja.
Täuschung, konkludente Täuschung, Irrtum, Auffangtatbestände, die da mehr oder weniger mal greifen. Und es ist ja auch mal schön zu sehen, okay, man findet sich dann auch zurecht. Also wenn man beispielsweise weiß, es gibt ein 21 StVG, dann lernt man von der Methodik, okay, es muss vielleicht gesetzgebungstechnisch so sein, dass es ein Luftsicherheits- oder ein Luftverkehrsgesetz gibt und da steht dann vielleicht auch irgendwas drin. Ne? Also von der Methodik her vielleicht auch ganz lehrreich.
Bevor wir zur GREMA kommen, kennst du eigentlich den Film Eine unglaubliche Reise in einem total verrückten Flugzeug? Ja,
natürlich kenne ich die.
Brillant. Großartig, oder?
Ich bin ein ganz großer Fan von Leslie Nielsen und auch Kareem Abdul-Jabbar spielt in dem Film mit. Das ist ein Basketballer.
Tatsächlich, ja.
Der war 2,20 ja. groß.
Der sitzt natürlich Sitzschwierigkeiten.
Die ganzen FIFA-Fans da unten sagen.
Ja, unten. Wir sind auf 30.000 Fuß Höhe.
Unsere ganzen FIFA-Fans zuhören, denn die haben auch diese Anspielung gerade verstanden. Das ist nämlich das, was der Kommentator immer sagt.
Bei FIFA?
Ja, Kareem Abdul-Jabbar war ein Basketballer, aber ja. Er sagt bei FIFA, den hätte nicht mal, also diese
Flanke. Ja, hätte nicht mal Kareem. Ja, ich verstehe, genau. Ich verstehe.
Gut, dann jetzt zur Crema.
Crema, darf es ein Kaffee sein? Wer beim Wiegenlassen des Gepäcks am Check-in auf dieses einwirkt, um nicht die Gepäckfreigrenze zu überschreiten, begeht in der Regel weder einen Betrug gemäß § 263 Absatz 1 StGB noch einen Computerbetrug gemäß § 263a Absatz 1 StGB.
Das Fliegen ohne Flugschein ist gemäß § 60 Absatz 1 Nummer 2 Luftverkehrsgesetz das betrunkene Fliegen gegebenenfalls gemäß 315a Absatz 1 Nummer 1 jedenfalls nach § 316 Absatz 1 StGB strafbar.
Gemäß § 4 StGB gilt das deutsche Strafrecht unabhängig vom Recht des Tatorts für Taten, die in einem Luftfahrzeug begangen werden, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen.
Gut. Dann kommen wir aber jetzt langsam mal wieder auf den Boden.
Aber wir wünschen allen, die dieses Jahr wegfliegen, einen Urlaub, guten Flug.
Guten Flug, jedenfalls eine gute Reise, eine gute Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.
Ach so, und Feedback zu diesem total verrückten Flug bitte an japodcast@fahlen.de oder in unsere DMs @räuberischer Espresso auf Instagram.
So, wir sind gelandet.